Und dann, wenn wir eigentlich noch einen Schritt weiter gehen, das ist ja doch totaler Quatsch. Der kann mich doch gerne ins Messer laufen lassen. Wenn ich aber in mir so sicher bin und auf mich vertraue, und da kommen wir beim Vertrauen vielleicht bei uns selber an, dann ist doch alles gut. Dann kann ich doch da souverän reagieren.
Hast du Lust, uns zu unterstützen? Dann werde Teil unserer Agile Soul Community und profitiere von exklusiven Audiotrainings. Außerdem kannst du in unserer Community Erfahrungen mit anderen Community-Mitgliedern, Suse und mir austauschen. Lass uns gemeinsam eine Arbeitswelt von Menschen für Menschen gestalten. Den Link zur Community findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Danke, dass du uns und unsere Vision unterstützt.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Ich wollte nämlich gerade sagen, wobei das eigentlich schon eines meiner größten Learnings aus meiner Zeit der Luftfahrt ist, dass ja beispielsweise Piloten, Pilotinnen anders kommunizieren als FlugbegleiterInnen. Und jetzt in den letzten Jahren durfte ich auch sehr viel im Tandem mit PilotInnen zusammenarbeiten. Und am Anfang war ich immer noch irritiert. Oh, die reden gar nicht so, mal so ein bisschen so Smalltalk und mal so auf Beziehungsebene, was ich so total brauche, um gut zu funktionieren. Und dann habe ich mal gemerkt, nee, die machen es halt einfach anders.
Da bin ich jetzt, Franzi, total neugierig. Ich bin auch ein sehr beziehungsorientierter Mensch. Ich brauche das auch. Mich irritiert das, wenn das jemand nicht braucht. Wie gehst du damit um?
Ja, boah, du, am Anfang so meiner beruflichen Karriere hat mich das total irritiert. Ich habe immer gedacht, mich mag keiner. Und irgendwann habe ich gedacht, bin ich das Problem? Und dann waren es wirklich die Piloten, die mir irgendwie gezeigt haben, es gibt einfach noch eine andere Ebene. Und da ist keine besser oder schlechter. Es ist nur einfach die Frage, was ist unser Ziel? So. Und wenn wir jetzt, und so sind Piloten ja geschult, in einer Extremsituation sind, dann wollen wir kurze und knappe Kommunikation. On point. Und da geht es nicht um Beziehung. Wir gehen aber jetzt einfach mal davon aus, dass wir eine gute Beziehungsebene haben. So. Und das war immer das, was mir gefehlt hat. Das heißt, ich durfte irgendwie lernen zu vertrauen, die Person, die will mir ja gut und die will mir nicht böse. Nur, ich habe schon auch dann gemerkt, dass ich sowas thematisieren darf, dass ich da vielleicht einfach in die Selbstoffenbarung gehe und sage, so, wäre es vielleicht auch so, können wir ein bisschen so quatschen. Und das ist aber auf der anderen Seite was, was die Luftfahrt auch hat, dass sie eigentlich diesen Smalltalk auch total integriert. Deswegen will ich Piloten gar nicht absprechen, dass sie das nicht haben, weil dadurch bauen wir Vertrauen auf.
Über Smalltalk meinst du jetzt oder über was?
Zum Beispiel, ja, oder halt persönliche Dinge auch austauschen, also auf die Beziehungsebene zu gehen. Nur die Beziehungsebene für einen Pilot ist vielleicht immer noch eine andere, so als für dich und mich.
Konkretisier mal.
Naja, da wo wir quasi so erst so richtig warm werden würden und sagen würden, so, ach, so langsam kommen wir auf Beziehungsebene, würden die schon sagen, huiuiuiui, das ist ja jetzt aber schon sehr persönlich oder das geht jetzt sehr doll in die Beziehungsebene rein. Und gleichzeitig ist das aber auch sehr stereotypisch. Also es gibt natürlich auch Piloten, die da ganz anders sind. Nur natürlich sind sie eher sachlicher ausgebildet.
Ich finde den Aspekt aber total spannend, den du hast, weil ich kann das absolut nachvollziehen. Mich irritiert das, wenn jemand auf einer nicht persönlichen Ebene quasi anfängt oder wenn ich die nicht habe, ne? Ich habe gerne eine persönliche Beziehung und kann dann auch ganz schnell sachlich sein. Und mich irritiert das, so wie du das gesagt hast. Mich hat das am Anfang irritiert, geht mir ganz genauso. Und ich glaube, da gibt es auch viele, denen geht es auch so, die das dann total irritiert, wenn dieser Vertrauensabgleichsprozess oder dieses, wie tickt derjenige oder was braucht derjenige, wenn das nicht stattfindet. Bin da ganz spannend. Und ich habe auch so ein Phänomen, ich habe einen Menschen getroffen und ich brauche immer diese Beziehungsebene. Und Karin Lausch hatte mit uns mal einen Podcast gemacht, der mir so ein bisschen augenöffnend war, wo sie gesagt hat, das ist Vertrautheit, was du brauchst. Und Vertrautheit ist so ein verstecktes Kontrollbedürfnis, dass du quasi den anderen einschätzen kannst. Also du brauchst ganz viel Input, der persönlich ist, damit du dann die Kontrolle hast, wie derjenige sein könnte oder dass du das antizipieren kannst. Und das ist Kontrolle, das ist kein Vertrauen, du verwechselst da was. Das war so ein richtiger Gamechanger für mein Leben tatsächlich. Und ich habe auch genau die Erfahrung parallel und synchron gemacht, dass dann ich zu einem zu Personen Vertrauen habe, ohne dass ich auch nur ein Müh von deren persönlichen Leben kenne. Und das war der zweite Game Changer. Deshalb finde ich das jetzt einen ganz, ganz tollen Einstieg, den wir hier haben, dass du sagst, es gibt manchmal auch vielleicht Berufsgruppen, die da sogar darauf geschult werden, quasi Vertrauensvorschüsse zu geben oder schneller ein Vertrauen zu haben und eine, oder das muss so sein. Und in der Luftfahrt bin ich sicher, dass das so, so sein könnte in verschiedensten Situationen. Finde ich einen ganz tollen Einstieg. Vielen Dank schon mal dafür. Und was ich total spannend finde, dass du sagst, mich hat es irritiert. Und ich musste damit lernen, umzugehen.
Ja, ich habe das schon auch so auf meiner Seite gesehen. Ich meine, so super selbstkritisch und dieser Kontrollaspekt, der ist mir dann aber auch eher so in der Selbstreflexion dann später aufgefallen, weil ich stimme da total zu. Es hat ja was von Sondieren. Oh ja, was wird mich erwarten? Und wir reden übrigens bei dem Setting nicht von der Fliegerei, sondern dann als Co-Trainer in einem Seminarraum. So. Und so ist das jemand, der mich vor anderen auflaufen lässt, zum Beispiel. Ne? Und da sichern wir uns ja total ab. Und dann, wenn wir eigentlich noch einen Schritt weitergehen, das ist es ja doch totaler Quatsch. Der kann mich doch gerne ins Messer laufen lassen. Wenn ich aber in mir so sicher bin und auf mich vertraue, und da kommen wir beim Vertrauen vielleicht bei uns selber an, dann ist doch alles gut, dann kann ich doch da souverän reagieren. Ne? Deswegen, ich glaube, viel ist, was sich im Vorhinein abspielt und irrational ist, weil man eigentlich sich selber mehr vertrauen darf.
Voll. Also stimme ich dir total zu und genau deshalb war das auch der absolute Game Changer, als Karin das damals hier in dem Podcast tatsächlich sagte, dass sie sagte, nein, das ist derjenige, also du musst ihm das Vertrauen schon geben. Das kann der sich nicht verdienen, sondern das hat derjenige, aber der kann nichts dafür aktiv tun, das ist in dir.
Ja, und vielleicht noch eine Ergänzung. Das ist tatsächlich auch, was eine Studie mal gezeigt hat, dass es auch rollenbasiertes Vertrauen gibt. Im Sinne von, kennst du einen, kennst du alle. Sehr vereinfacht gesagt. Also wenn du positive Erfahrungen mit einem Berufsbild gemacht hast, in dem Fall jetzt Piloten, dann wirst du einem anderen Pilot eher vertrauen, obwohl du den gar nicht kennst. So, du musst den nicht kennen, du musst nicht wissen, ne, woher der kommt, was der macht. Es ist dann rollenbasiert.
Geht auch andersrum, ja. Ich kann auch Berufsgruppen nicht vertrauen, wenn ich schon mal eine schlechte Erfahrung habe.
Ja, und Stichwort Luftfahrt, also vielleicht nochmal einmal, um so den Kontext zu spannen für unsere HörerInnen. Also wir wollen ja heute über das Thema Luftfahrt sprechen, also im Prinzip über High-Performance-Teams in der Luftfahrt, ne? Das heißt, Teams, die auch unter Umständen mal in sehr kritische Extremsituationen geraten können, wo es dann unter Umständen auch um Leben und Tod geht. Ne? Wenn dann im Flugzeug halt auf weiß ich nicht wie viel Meter Höhe irgendwas ausbricht, was besser nicht hätte ausbrechen sollen. Ja, und da wäre für mich so die erste Frage, die mir so in den Kopf gekommen ist, war, was gibt es denn da so für Extremsituationen, auf die da geschult wird?
Also ich meine, gut, die klassische Extremsituation ist, dass du einen sicherheitskritischen Notfall hast. Sprich, also top of the tops, Feuer an Bord. So. Ansonsten gibt es natürlich noch viele andere Notfallszenarien, die auch trainiert werden bei Start, Landung, also alles, was vom normalen Flugablauf abweicht eigentlich. So. Und das können schon Kleinigkeiten sein und auf die wird man aber eigentlich auch so sensibilisiert, weil die Idee ist, aus einer Kleinigkeit kann halt auch was Großes werden. So. Deswegen ist es eigentlich schon bei einer Kleinigkeit so, dass die Crews in Alarmbereitschaft versetzt sind und sagen, okay, Moment mal, wenn wir das jetzt schon haben, wir wollen sehr präventiv und sehr vorausschauend arbeiten. Wir wollen das antizipieren, die Risiken, um eben nicht in so eine Extremsituation zu kommen. So gesehen sind auch kleinere Dinge schon gefühlt eine Extremsituation, weil sie halt einen so anknipsen. Und wenn man halt eben auch bedenkt, es muss gar nicht unbedingt zu einer Extremsituation kommen. Die besonders tückischen Situationen sind eher die, wo sich mehrere Situationen hintereinander reihen. Und dann, was drauf kommt, und dann ist halt die Frage, sind wir noch einsatzfähig, und können wir dann mit diesem letzten Teil irgendwie umgehen?
Also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, Franzi, dann habe ich gehört, dass in der Luftfahrt das Prinzip gilt, dass man sehr, sehr aufmerksam und sensibel auf Kleinigkeiten reagiert, also im Prinzip aus der Mücke sofort einen Elefanten macht, weil es sein könnte, dass wenn Kleinigkeiten sich summieren, es nicht mehr handelbar wäre. Also gibt man allem quasi eine große Aufmerksamkeit von Anfang an.
Richtig. Und das beginnt auch schon da, wo die Crews zusammenkommen. So, also die Frage, und wie hast du heute Nacht geschlafen? Ja, ist Smalltalk, ja, ist vielleicht auch vertrauensfördernd, aber hat auch schlichtweg was damit zu tun. Herr, wie fit ist denn eigentlich die Person, mit der ich heute 12 Stunden durch die Nacht fliege, und die vielleicht an meiner Seite ist, wenn es ernst wird? Das klingt jetzt irgendwie so pathetisch, aber genauso wird es halt einfach kommuniziert im Sinne von, hey, willst du mit der Person oder willst du mit dir selber, bist du eine gute Person, um da heute durch die Nacht zu fliegen und eventuell zu evakuieren? Also fit to fly, bist du fit to fly?
Ist dann auch ein anderes Verhalten zu diesem Fit to Fly als Verantwortung dann also so vorhanden? Also wenn ich jetzt beispielsweise ich Kopfschmerzen habe, gehe ich jetzt arbeiten. Würde man das dann quasi, würde man demjenigen raten, also wenn wir jetzt fliegen würden und du würdest sagen, ich habe heute Kopfschmerzen, würde ich dann aktiv zu dir sagen, dann flieg bitte heute nicht mit mir?
Also bei Kopfschmerzen, dann ist so die Frage, wenn wir es jetzt ganz genau machen wollen, hast du Medikamente genommen? Wäre so die nächste Frage. Und dann würde vielleicht auch so kommen, ja, okay, und hast es schon länger und ist sonst noch was bei dir im Leben? Also wir sind da ganz schnell auf so einer Ebene, dass wir wissen wollen, woher kommt das und hat das vielleicht was damit zu tun, dass du gerade Stress zu Hause hast? Also per se wären jetzt Kopfschmerzen nichts, wo ich jetzt nicht mehr mit dir losfliegen wollen würde. Aber natürlich haben wir so eine Art gegenseitiges Verantwortungsbewusstsein und Gefühl, gerade im Cockpit natürlich noch mal mehr, die sind zu zweit oder maximal zu dritt. Und auch die Führungskraft hat da auch natürlich noch mal eine andere Rolle, die Crew zu befragen und auch gegebenenfalls zu sagen, also du sagst mir jetzt, dir geht's gut, aber irgendwie bist du sehr blass um die Nase. Ich nehme dich nicht mit. Also du kannst halt von deinem Vorgesetzten theoretisch von dem Flug abgesetzt werden.
Sage ich das dann überhaupt? Also gebe ich dann die ehrliche Antwort?
Ja, ja, ganz richtiger Punkt. Es kommt natürlich trotzdem häufig vor, dass die Kollegen das nicht sagen. Also ihr merkt, ich bin immer noch, man könnte jetzt meinen, ich bin da noch angestellt, bin ich nicht, aber die Identifikation ist immer noch hoch. Also es ist oft so, dass es nicht kommuniziert wird, weil wenn man aus einem Flug oder aus einer Tour aussteigt, hängt der ganze Dienstplan dran. Und das Leben als Person im Schichtdienst ist eh schon schwierig mit dem Privatleben zu vereinen. Und dann ist dieser Dienstplan das höchste Gut beispielsweise. Oder man hat irgendwas geplant in der Destination, wo man hinfliegt und möchte das unbedingt behalten. Ja, also es ist menschlich, kommt vor, ja.
Welche Rolle spielt denn dann das Thema Vertrauen? Also wir hatten das ja eben gerade schon mal, wo du gesagt hast, so Beziehungsebene ist jetzt in Extremsituationen einfach nicht da, weil da muss es schnell und knackig und on point sein in der Kommunikation. Und gleichzeitig spielt es ja eine große Rolle. Also ich kann mich dann auf die Crew verlassen und jeder in der Crew kann sich auf mich verlassen. Da muss ich ja irgendwie vorher diese Beziehungsebene oder ich sag mal, so eine Art psychologische Sicherheit mal aufgebaut haben in dem Team, um überhaupt zu diesem Punkt zu kommen, dass ich sagen kann, okay, ich kann jetzt hier einfach mit drei, vier knackigen Wörtern sagen,
Ja.
bitte jetzt genau das machen.
Ja. Ja, also man muss vielleicht auch an der Stelle noch dazu sagen, dass die Crews sich ja nicht kennen. Also die kommen zum Dienstbeginn zusammen. Und wer die Phasen der Teamentwicklung kennt, weiß, dass dann erstmal die Phase des Formings folgt, ne? Und diese Teamphasen einfach in einem rasanten Aufbau durchlaufen werden müssen. Und die Frage ist, wie schnell kann da Vertrauen entstehen? Und ich denke, da greift auf jeden Fall dieses Prinzip des Vorschussvertrauens. Plus, und das ist in meiner Wahrnehmung das Größte, oder der größte Vertrauenspusher ist eine gewisse Kultur. Also eine Teamkultur, die es geschafft hat, übergreifend, also teamübergreifend, ohne zu wissen, wer morgen mein Team ist, da schon so eine Art Vorschussvertrauen zu haben, weil wir eine Kultur etabliert haben, die auf gemeinsamen Werten und gemeinsamen Normen und ganz klaren Rollen und Aufgabenverteilung basiert. Da gibt es einfach ganz viele Punkte, über die nicht mehr zu diskutieren sind. Die sind einfach ganz klar. Und dann können wir uns in dieser kurzen Zeit, die wir haben, auf diese Unbekannten fokussieren, die dann zu dem Zeitpunkt noch offen sind, im Sinne von, ich bin die Franzi, ich bin, ne, also natürlich, man wird dann auch schnell in Schubladen geschoben, auch wenn wir natürlich den Flugbegleitern schulen, lass die Schubladen offen. Trotzdem ist es ja aber was Menschliches und das Gehirn braucht das auch ein Stück weit. Und wenn dann klar ist, naja, das ist die Franzi und die fliegt Teilzeit und die studiert, dann bin ich für Leute, also so war das damals, einzuordnen und ich bin greifbar. Und dann können wir uns in dieser kurzen Zeit um genau diese Aspekte kümmern. Und wir haben schon sehr viel im Vorhinein dafür getan, dass diese Kultur besteht. Beispielsweise gibt es jährliche Trainings, die sind verpflichtend, wo einmal dieser Emergency-Teil geschult wird, also wie reagiere ich in Extremsituationen, in Notfallsituationen. Und dann gibt es noch ein gesondertes Seminar, wo es nur um interpersonelle Kompetenzen geht. So, und ich weiß, da läuft jeder durch. Das hat man auch in der Grundausbildung bekommen, das haben auch die Piloten bekommen. Und insofern sind wir da schon von vornherein auf einem sehr ähnlichen Nenner. Und die Firma an sich, also ich würde sagen, die Luftfahrt ist schon auch eine Firma, die durch andere organisationale Strukturen es ermöglicht, dass wir überhaupt diese psychologische Sicherheit haben.
Magst du uns da so ein bisschen Einblick geben in diese Trainings? Oder was sind da so die typischen Dinge, die da wichtig sind?
Ja, also ich würde mich mal auf diese Crew Resource Management Trainings beziehen. Das ist also kurz CRM, also nicht zu verwechseln mit Customer Relationship Management, sondern Crew Resource Management. Das sind diese interpersonellen Kompetenztrainings, wo es darum geht, bekannte Kompetenzen aufzufrischen und auch punktuell neue Dinge hinzuzulernen. Also es gibt da, und das ist halt für die Luftfahrt sehr besonders, ganz klare Vorgaben und Gesetze vom Luftfahrtbundesamt, die sagen, jedes Crewmitglied, was in der zivilen Luftfahrt unterwegs ist, muss an diesen Trainings teilnehmen. So, das ist der große Pluspunkt. Viele andere Branchen bräuchten solche Trainings auch, aber in der Luftfahrt ist es halt per Gesetz geregelt. Und da steht dann auch sowas drin wie, in diesem Trainingszyklus sollte es mal um Resilienz gehen. So, dann ist Resilienz zum Beispiel vor ein paar Jahren wie zum großen Thema geworden. Dann kam irgendwann die Weiterentwicklung von psychologischer oder von der Fehlerkultur über psychologische Sicherheit bis hin zur sogenannten Just Culture. Also es kriegt schon immer neue Nuancen, aber letztendlich ist Crew Resource Management so ein ganz basales Trainingskonzept, was das Rad nicht neu erfindet. Es gibt verschiedene Faktoren, auf denen die Trainings aufgebaut sind. Reicht von Kommunikationskompetenzen über Stressmanagement, über Führung auch, also explizit natürlich auch nochmal für die Führungskräfte gesondert geschult, aber auch wirklich Attrappenübungen, wo die Crews auf einer Flugzeugattrappe zusammenkommen und dann anhand dieser Notfallprocedures mal etwas durchspielen. Und dann wird geguckt, klar, habt ihr fachlich alles richtig gemacht, aber in den interpersonellen Kompetenztrainings geht es nicht dann darum, hast du wirklich alles fachlich abgerufen, sondern wie habt ihr das als Crew gemacht? Und darauf wird dann hin reflektiert. Also es geht ganz viel über Reflexion des eigenen Verhaltens und Erlebens. Wie habe ich das jetzt gemeistert? Wie war unsere Kommunikation, unsere Absprache, unser Informationsfluss, die Zusammenarbeit zwischen Kabine und Cockpit? Das sind ja durchaus auch zwei unterschiedliche Berufsgruppen. Und die Gäste, also auch sowas wie Crowd Control, wie wurde das gehandhabt? Also sehr facettenreich, total spannend, und meiner Meinung nach was, wovon sich viele Firmen was abgucken können, weil das so fest verankert zu haben, dass Leute so einen hohen Standard an interpersonellen Kompetenzen haben, ist schon eher selten.
Welchen Unterschied macht denn dann das individuelle Eigenerleben? Also wenn ich jetzt so überlege, ich habe es verstanden, es geht ganz viel um, wie haben wir als Team funktioniert. Das ist ja so quasi die Kommunikationsebene, also zwischen den einzelnen Individuen. Und dann gibt es ja noch das Eigenerleben, also je nachdem, was ich für eigene Muster so in mir habe und mitbringe. Also also welche Rolle oder welchen Unterschied macht das, wenn ich da jetzt ganz verschiedene Charaktere habe in diesen Trainings?
Ja, also das ist natürlich auch eine Ebene, die dann quasi durch den CRM-Moderator, also man sagt da auch selten Trainer zu, weil die Rolle eher eine moderierende Rolle hat mit Traineranteilen, der erfragt das und der versucht, die Leute in so eine Selbstreflexion auf der Einzelebene zu bringen. Und für die, die drumherum sitzen, ist es ja dann wiederum interessant, mal individuelle Wahrnehmung und individuelle Verhaltensmuster kennenzulernen, was dann wiederum stellvertretend ist für das, was sie auf ihrem nächsten Flug erleben, dass sie mal so merken, aha, okay, ich persönlich gerate nicht so schnell unter Stress. Ich bin da sehr standfest. Aber dass es Kollegen gibt, die trotz aller Vorbereitung trotzdem auch so Stresssymptomatiken zeigen, das schult dann wiederum die gegenseitige Wahrnehmung und erweitert auch den Horizont. Ach ja, so kann man auch denken, so kann man auch handeln.
Also ich verstehe, dass quasi die Beobachtung von mir selber, wie reagiere ich in einer Situation, gespiegelt wird anhand dessen, wie reagiert jemand anderes oder wie könnte jemand anderes reagieren und man für beides eine große Sensibilität aufbaut, richtig?
Ja, also es ist immer der Fokus sowohl auf mich, was mache ich, aber natürlich auch, was sehe ich bei anderen, genau. Also die Leute werden da schon jeweils zur Eigenreflexion ganz schön angestoßen.
Und das rollenspezifisch unterschiedlich oder standardisiert gleich?
Du meinst jetzt in Bezug auf Cockpit und Kabine?
Ja.
Also diese Trainings sind cross-funktional, die finden zusammen statt. Wenn jetzt Cockpit und die haben noch mal so ein bisschen ein anderes Trainingsprozedere, die gehen viermal im Jahr in den Simulator und fliegen so richtige Szenarien ab. Und da hat sich das in den letzten Jahren auch noch mal ein bisschen geändert, wie das aufgearbeitet wird. Und da hat beispielsweise dieser CRM-Aspekt noch mal viel mehr Bedeutung gewonnen, was in der Kabine schon auch immer so war. Also prinzipiell ist es aber ähnlich standardisiert, ja, bei denen genauso.
Wenn ich jetzt ein Pilot bin, muss ich ja vielleicht, ist eine These also, oder eine Frage, muss ich ja vielleicht gar nicht so auf meinen Co-Piloten achten, sondern eher auf die Situation. Hingegen, ich jetzt könnte ich mir vorstellen, als du hast so schön gesagt, Crowd-Management. Ich muss wahrscheinlich als Kabinenpersonal eher darauf gucken, dass ich auf Menschen eingehen kann.
Ja, ist aber tatsächlich im Cockpit das Gleiche. Also wir nennen das situative Aufmerksamkeit, Situationsbewusstsein. Und das umfasst sowohl meine Arbeitsumgebung als aber auch immer die Personen in dieser Arbeitsumgebung. Das heißt auch mein Copilot oder auch mein Kapitän. Das heißt, wenn die zu zweit vorne sind, sagen wir auch immer, es ist nicht immer nur der Blick nach vorne oder in die Instrumente, sondern das ist auch einmal der Blick nach rechts. Wie geht's dir gerade? Also die sitzen ja so mit dem Blick nach vorne, ne? Und jetzt könnten die sich auch einfach nur unterhalten, aber es ist eben genauso wichtig, diesen Blick so weit aufzumachen und auch den mal anzugucken und wirklich dann auch ins Gespräch zu gehen und sich mal tief in die Augen zu gucken, wie geht's dir jetzt gerade mit der Situation und was ist dein Bauchgefühl? Und da, und deswegen, ich mag von Anfang, was ich gesagt habe, die Piloten gar nicht so in diese Schublade schieben, denn was die ja schon auch haben, dass die trotz all dieser Faktenbasiertheit auch, und das ist vielleicht auch eine neue Generation, die wir haben, so seit 10 Jahren, nochmal was anderes als die vor 40 Jahren, auch darauf angehalten werden, auf das Bauchgefühl doch auch mal zu befragen. Weil die Technik kann dir anzeigen, dass alles gut läuft. Und trotzdem können Piloten ein Bauchgefühl haben, dass hier gerade irgendwas nicht stimmt. Und dann ist es ganz wichtig, dass sie das verbalisieren können. Insofern ist psychologische Sicherheit und Vertrauen unter denen auch ganz wichtig. Und die machen auch ihr Teamforming am Anfang, wenn die sich kennenlernen, noch bevor sie die Crew kennenlernen.
Welche Rolle spielt denn Fehlerkultur da? Also wenn, also ich stelle mir jetzt vor, so in Extremsituationen, ich meine, es gibt Fehler, die sind sicherlich irgendwie verzeihbar in solchen Situationen, andere vielleicht nicht. Und wenn ich jetzt gerade der oder diejenige bin, die einen solchen Fehler begangen hat, ist das ja wahrscheinlich auch eine ganze Menge Mut notwendig, den dann auch direkt offen anzusprechen, ne? Also wie habt ihr da auch irgendwie Schulungen zu oder wie geht ihr damit um? Also wie bereitet ihr die Menschen darauf vor, Dinge, egal wie kritisch sie sind, auch direkt anzusprechen?
Ja, also Fehlerkultur ist ein riesengroßer Bestandteil und das ist in der Luftfahrt ja daraus gewachsen, dass es in den 70er, 80ern extrem viele verheerende Unfälle gab, wo viele Leute gestorben sind und dann in der Aufarbeitung sich gezeigt hat, es ist auf zwischenmenschliche Kompetenzen zurückzuführen gewesen. Das ist auch übrigens der Ursprung, warum diese CRM-Trainings eingeführt wurden. Und somit hat ja da eigentlich schon die Fehlerkultur ihren Ursprung gefunden, dass man gesagt hat, okay, wir arbeiten das mal auf. Wir gucken mal, welche Fehler sind denn da passiert. Das heißt, das ist eigentlich so ein fest verankertes Thema, von Fehlern zu lernen und Fehler eigentlich als was richtig Gutes zu sehen. Was ein Glück haben wir diesen Fehler hier. Weil wir gehen davon aus, wir können zukünftige Fehler vermeiden. Und ich glaube, die Luftfahrt ist deshalb auch so ein gutes Beispiel dafür, weil sie halt zeigt, wir können uns einen Fehler nicht ein zweites Mal erlauben. Und deswegen wird auch in die Basisseminare integriert eine Einheit zum Thema Threat und Error Management, so heißt das. Da gibt es verschiedene Modelle, vielleicht auch bekannt das Käsescheibenmodell oder das Swiss Cheese Modell, was eben sagt, wir haben verschiedene Layer, also wir haben verschiedene Schritte in unseren Arbeitsabläufen oder wir Menschen sind auch so eine Scheibe und wir sind einfach fehleranfällig und das ist so und ich sage das fast schon so mit einem Juhu, weil das ist einfach, das steht fest, daran können wir nichts ändern. So und weil das so immanent ist, ist ja dann eher die Frage und das ist ja auch das Thema an der Fehlerkultur, was können wir dann machen, dass es nicht nochmal passiert? So, und all das, dieses Bewusstsein, dieses Wissen wird in den Trainings transportiert und es wird im Alltag gelebt. Und die Firma oder die Luftfahrt hat Systeme etabliert, um diese Fehlerkultur nicht nur zwischenmenschlich zu leben, sondern auch sowas wie zum Beispiel Reporting-Systeme. Also es muss ein oder es sollte bestenfalls ein anonymes Tool geben, wo du halt schreiben kannst, übrigens, ich habe einen Fehler gemacht und ich muss noch nicht mal mehr meinen Namen dazu sagen, aber ich will, dass der anderen Leuten nicht noch mal passiert. Ich will, dass vielleicht mal untersucht wird, welche strukturellen Fehler im System gibt es denn, dass ich diesen Fehler gemacht habe oder dass ich vielleicht kurz davor war, den zu machen.
Jetzt sagst du gerade, Fehler sind ja, wie hast du es ausgedrückt, immanent. Also wir können es nicht verhindern, wir machen alle Fehler, es ist einfach Teil unseres Wesens. Und gleichzeitig habe ich jetzt verstanden, Fehler machen, einmal ist okay, ein zweites Mal nicht. Also wie kann ich das sicherstellen, dass das Learning aus dem Fehler dann wirklich so gut irgendwo abgebildet wird, dass dieser Fehler wirklich nicht ein zweites Mal passiert? Ich
Ja.
meine, das, ne, also wenn ich so an mich denke, mir passieren Dinge auch zwei, dreimal, ne, die ich, wo es dann vielleicht, wo ich gedacht habe, naja, hast du schon mal gemacht, ne? Da hättest du auch besser wissen können.
Ja, in der Luftfahrt auch. Also, was da so ein ganz ja, illustres Beispiel ist, ist die Flugzeugtür. Die wird zu einem bestimmten Zeitpunkt in Flight umgestellt. Das heißt, einmal wird der Hebel umgelegt und dadurch wird die Notrutsche aktiviert. Und wenn wir diese Tür am Boden in Flight öffnen, schießt diese Notrutsche raus und kann alles wegwischen, was da drunter steht. Und da stehen ja meistens auch noch Leute auf dem Vorfeld. Das heißt, es ist total gefährlich und es ist super teuer. Und obwohl das jeder eingebläut bekommt, wie sensibel er mit diesen Türgriffen umgehen muss, passiert es immer wieder, dass da Rutschen abgeschossen werden. Deswegen jetzt könnte man sagen, hast du doch gelernt? Weißt du doch, ist doch so ein prominentes Beispiel und trotzdem passiert das immer wieder. Trotzdem immer wieder ist dafür noch keiner gekündigt worden, weil eigentlich immer geguckt wird und das sind dann einfach tatsächlich auch unterschiedliche Wege, die dazu geführt haben, dass. Das heißt, also die Just Culture sagt, solange du gemessen an deinem Ausbildungsgrad oder deinem Erfahrungsgrad und auch deiner beispielsweise Betriebszugehörigkeit daran gemessen, dass nicht hättest anders machen können, hast du keine Konsequenzen zu fürchten. So, das heißt, Fehler dürfen auch zweimal passieren. Was gemacht wird, ist, dass diese ganzen Vorkommnisse ganz intensiv kommuniziert werden. Also es gibt sowas, im analogen Zeitalter waren das noch physische gelbe Seiten. Das sind so kleine Heftchen, wo dann wirklich so Fehlerberichte mal erzählt werden. So, und dann wird sensibilisiert. Also es wird ständig darüber gesprochen. Es werden Fälle aufgearbeitet in den Trainings und dann auch immer wieder angeregt zu überlegen, okay, was bedeutet das für deine Arbeit in Zukunft? Also es ist eigentlich ein ganzes Narrativ über Fehler und das eigentlich sich immer wieder erzählt wird. Ey, übrigens, weißt du, was ich neulich erlebt habe? Und so läuft das eigentlich immer mit.
Also wirklich, dass die Fehler explizit aussprechen und auch immer wieder wiederholen, sodass das ist quasi allgegenwärtig ist schon fast. Also dass das mir schon so oft erzählt wurde, dass wenn ich dann den Hebel gerade in die Hand nehme, denke, ah ja, Moment, da war ja noch irgendwas. Ne?
Ganz genau
Okay.
so funktioniert es, dass der schon fast wie so ein heißes Eisen ist. Genau. Und natürlich, die Luftfahrt ist ein sehr volatiles, ja, wortwörtlich, eine sehr volatile Branche, die auch unter dem Einfluss von vielen Faktoren liegt, ne? Also es verändert sich sehr schnell sehr viel und es kommen neue Bedrohungen eben dazu. Und so ein Threat- und Error-Management-Modell geht halt auch davon aus, im Vorhinein immer schon zu screenen, was kommt denn jetzt? Und das ist immer so ein Was wäre, wenn. Also man sagt auch, das Schlimmste ist, wenn man behind the aircraft gerät. Das heißt, ich bin mit meinem Blick nicht mehr vor dem Flugzeug. Ich kriege nicht mehr mit, was passieren könnte. Ne? Das heißt, diese kontinuierlichen Schleifen zu antizipieren und sich zu fragen, okay, Tim, angenommen, wir landen jetzt da und da und das liegt am Wasser, was machst du jetzt? Also das ist so eine ganz intensive mentale Vorbereitung, die da auch gemacht wird.
Hat das dein Denken verändert?
Also ich habe da mit 19 angefangen. Ich glaube, das hat mich so intensiv geprägt und wenn ich heute noch irgendwo bin und es riecht nach Rauch oder nach so einem angezündeten Streichholz, da bin ich angeknipst und bin da. Das, obwohl ich jetzt mittlerweile nicht mehr fliege seit 6 Jahren. Das ist drin. Oder auch mit Fehlern. Ja. Was nicht
Oder
heißt,
würdest
dass, nur ganz kurz, was nicht heißt, dass es mir nicht immer noch unangenehm ist, Fehler zu machen. Oder diese Röte, diese Wärme, die einem ins Gesicht steigt und die hoffentlich keiner sieht. So dieses Upsi, ertappt, das war wohl ich. Da habe ich wohl, ne, das habe ich immer noch. Aber, und da kommt es natürlich auch auf die Kultur an wieder und wo umgebe ich mich. Und sobald ich da in diesem Fliegerkontext bin, es fällt mir es tatsächlich auch einfacher zu sagen, übrigens, ich habe hier was richtig verkackt, aber ich weiß, da sagt jemand, lass uns gucken, wie wir es lösen.
Und so im Alltag, dass du jetzt sagst, Mensch, wenn ich jetzt meine Freundin, die ich seit der Schulzeit kenne, erlebe, ne, die hat diese Erfahrung nicht. Und die würde jetzt sagen, Mensch, du denkst immer so an die Worst Cases. Ist das auch so? Oder würdest du eher sagen, du gehst da lösungsorientiert ran und denkst eher an die Lösungen, falls dann was passieren könnte? Also diese Szenarien denke.
Die Antwort auf Suses Frage sowie viele weitere spannende Impulse von Franzi aus der Luftfahrt bekommst du im zweiten Teil. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.